Und deswegen, bevor die irgendwie eine eigene Währung launchen, und ich glaube, bis dahin wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen, ist Gold halt das ultimative Vehikel, um halt Reserven zu schaffen. Und das sieht man ja auch daran, dass die chinesische Notenbank jetzt schon, ich glaube, 21 Quartale in Folge ihren Goldbestand erhöht hat.
Ganz herzlich willkommen zu Börse at Home, deine montäglichen 30 Minuten, heute live vom Frankfurter Parkett. Und hier sieht's nicht nur schön aus, indem der DAX gleich im Plus ist, da oben ist nämlich die DAX-Tafel. Und wir haben ein neues Allzeithoch, ein Verlaufshoch, muss man dazu ja sagen, markiert vom Freitag. Und es ist auch noch schön kühl her. Aber unser Thema ist gar nicht kühl. Bei mir ist Timo Bautzus, Finanzexperte, Podcaster, YouTuber. Ich denke, die eine oder der andere hier werden ihn auch kennen. Und ihr könnt jederzeit ihn auch bombardieren im Laufe dieser Session mit Fragen. Wir sprechen heute über Strategien, wie man in dieser Börsenzeit sich verhalten kann, wie man damit umgehen kann. Zugegebenermaßen finde ich es auch schwieriger als noch vor einiger Zeit. Und das ist so unser Hauptthema. Und Timo gibt uns einen tiefen Einblick in sein eigenes Vorgehen. Und ich bin Edda Vogt und freue mich über die Rege. Es ist großes Interesse an dieser Session. Timo, eine Frage vorweg. Hast du heute Morgen schon in dein Depot geguckt?
Hi Edda, vielen, vielen Dank für die Einladung. Nein, heute Morgen habe ich ehrlicherweise noch nicht reingeschaut. Wieso?
Wie oft guckst du denn so normalerweise?
Oh ja, das ist eigentlich schon täglich. Also kann ich nicht verhehlen, dass ich durchaus täglich in meinen Depots unterwegs bin, ja.
Okay, dann kann ich dir die zweite Frage aber auch nicht stellen, ob es gut war, der Anblick, oder schlecht.
Heute zumindest noch nicht. Ich kann gleich nochmal reinschauen.
Sag, eigentlich ist es ja recht einfach geworden anzulegen. Also wir haben ganz niederschwellige Zugänge über Neobanken. Wir haben eine echt wirklich zugängliche Nachrichtenlage. Alle können alle Informationen eigentlich zu jeder Zeit nahezu fast wie uns haben. Trotzdem fühlen sich immer, meiner Wahrnehmung ist das auch, fühlen sich viele überfordert. Woher kommt das?
Ja, das hat damit zu tun, dass die Umfeldbedingungen paradoxerweise sowohl so einfach wie noch nie sind. Du hast es eben gesagt, wir haben ETFs, wir haben über Neobroker eine Fülle von Produktangeboten von sehr, sehr niedrigen Kosten. Also das heißt, der Zugang zum Kapitalmarkt ist super easy. Und gleichzeitig hat sich der Kapitalmarkt extrem weiterentwickelt und stellt eine gewisse Herausforderung dar. Also einfach aufgrund dessen, weil wir aktuell im Übergang zwischen zwei Weltordnungen stehen. Ja, also diese Pax Americana, die ist meines Erachtens mal vorbei oder die steht vor Herausforderungen. Zweitens haben wir es gerade mit Tendenzen der Deglobalisierung zu tun. Lieferketten, Zölle, Rivalität zwischen den beiden Großmächten USA und China. Wir haben es mit einer rasanten Beschleunigung der Innovationszyklen zu tun. Und Zins und Inflation sind in den 20er Jahren jetzt auch dauerhaft wieder zurück, was zu einer extremen Zunahme der Volatilität führt. Und all das zusammengepackt, all diese vier Punkte sorgen dafür, dass wir zwar, wie eben schon gesagt, also günstige Umfeldbedingungen haben, der Zugang ist einfach, aber das Verhalten am Kapitalmarkt, das wird doch auch komplexer, unsicherer, und wir haben es auf jeden Fall mit einer erhöhten Volatilität zu tun.
Und wie macht sich das bemerkbar? Sagt es eben schon das Stichwort höhere Volatilität, aber gibt es noch andere Faktoren, an denen man das merkt als Anlegerin, als Anleger?
Ja, die Geschwindigkeit vor allen Dingen. Also Volatilität ist das eine, also das heißt die Ausschläge nach oben und auch nach unten. Aber früher ging so etwas, also insbesondere nach oben, ja relativ gemäßigt vonstatten. Also das heißt, runter ging es schon immer relativ schnell im Aufzug, aber nach oben ging es normalerweise in so Treppenbewegungen. Und das hat sich ehrlicherweise jetzt in diesem jüngsten Bullenmarkt auch total verändert, weil wir es zum Beispiel bei KI-Aktien, bei Chip-Aktien, dann zum Teil aber auch bei Raumfahrt-Aktien, bei Quantencomputer-Aktien und so weiter auf einmal mit wirklich explosionsartigen Bewegungen nach Norden hin zu tun bekommen, wo man dann zum Teil als Privatanleger auch oftmals dann einfach nur noch hinterher schaut und da auch keine soliden Möglichkeiten zumindest mal mehr findet, reinzukommen oftmals. Mhm. Und das muss man schon sagen, also das ist etwas, was aus meiner Sicht jetzt wirklich prägend ist für den aktuellen Bullenmarkt, und ich bin auch der Auffassung, dass sich das verstetigen wird und letztendlich auch eine Herausforderung für den privaten Anleger darstellt.
Wie stark schätzt du den Einfluss von Trump dabei an? Also ist der Zauber vorbei, wenn er wirklich abgewählt werden sollte?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, Trump als Person sorgt schon dafür, dass politische Börsen eben nicht mehr so ganz kurze Beine haben. Also früher hieß es ja, politische Börsen haben kurze Beine. Also wenn irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist oder andere politische Events das Tagesgeschehen bestimmt haben, dann hat die Börse schon immer drauf reagiert. Aber das war dann oftmals nur irgendwie eine Phase. Aber seit Trump im Amt ist, also zumindest mal in der zweiten Amtszeit ist, ist das eigentlich eine komplette Trump-Börse. Das ist schon mal echt prägnant. Das hat mit ihm als Person zu tun. Ja, also mit seinen erratischen Ankündigungen. Also Iran ist gelöst, Iran ist doch nicht gelöst. Ich bomb sie in die Hölle und so weiter. Also dann die ganzen Zollankündigungen etc. etc. Ich muss es euch nicht alles nochmal aufbieten. Aber diese Rivalität zwischen den USA und China und auch sozusagen, dass der Industrieländerblock, also ich sag mal der globale Westen versus globaler Süden, also das heißt die aufstrebenden Emerging Markets, dass das so zwei Blöcke bilden, die sozusagen auf der Weltbühne einerseits miteinander kooperieren, aber auch eine gewisse Rivalität da stattfindet und dass diese Rivalität sich dann letztendlich auch in geopolitischen Maßnahmen wieder ausdrückt, die wiederum Auswirkungen auf die Weltbörsen haben. Ich glaube, das ist etwas, was bleiben wird.
Ja, also stellen wir uns darauf ein, dass es eigentlich eine dauerhafte Veränderung ist, mit der wir jetzt konfrontiert sind als Anlegerinnen und Anleger. Und ein Punkt ist da sicherlich die Informationsflut, die triggert ja alles, was wir an Gefühlen so haben, also vor allem die beiden großen Blöcke der Gier und der Angst. Was meinst du, wie geht man da am besten mit um?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, es sind nicht nur diese beiden Pole, Gier und Angst. Das ist immer das, was ehrlicherweise aber auch früher so durch Börsenmagazine, ich kann es auch nicht verhehlen, dass das zum Teil auch durch die Tonalität auf YouTube über Headlines und Thumbnails und so weiter getriggert wird. Also das ist auch durchaus als ein bisschen Selbstkritik zu verstehen. YouTube ist ein lautes boulevardeskes Medium und wenn man dort stattfinden will und gehört werden will mit seinen Inhalten, dann muss man dieses Spiel leider mitspielen. Aber ich glaube, es ist mehr. Also ich glaube, dass diese Grauzonen, ja, auch weil Börse besteht ja nicht nur aus, heute bin ich total gierig und heute bin ich total ängstlich oder in Panik oder so, sondern das, was dazwischen ist, diese Pole, das ist eigentlich viel wichtiger. Und dort muss man, glaube ich, viel wichtiger hinhören als in diese Extrememotionen, weil auch so dieses Hoffnung oder jetzt ein bisschen Unsicherheit oder manchmal halt einfach auch genervt sein irgendwie von der Börse, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat oder du kaufst eine Aktie und einen Tag später ist sie 10% hinten irgendwie, das erzeugt ja jetzt nicht sofort die extreme Panik, sondern das erzeugt jetzt erstmal irgendwie so eine Art von Frust und ah, ich hab's doch gewusst oder so. Oder das war ja klar, dass ich da halt wieder ins Klo greife so ungefähr, also Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber ich glaube, da muss man halt so ein Gespür für sich kriegen, was ist man eigentlich wirklich für ein Mensch? Und da sollte man sich auch jetzt nicht irgendwie, wenn man eigentlich irgendwie gerne im Fahrrad unterwegs ist oder so oder halt ein gemütlicher Typ ist, dann sollte man sich vielleicht auch nicht als ein Formel-1-Rennfahrer irgendwie mit seinem Aktiendepot positionieren und halt zu viele Risiken eingehen. Also ich glaube, man muss da wirklich genau hinhören. Und ich glaube, Börse lehrt einem zwei Dinge. Also einerseits Demut und andererseits, wie tickst du eigentlich wirklich? Also das ist, glaube ich, etwas, und da gibt es jetzt kein Patentrezept. Also irgendwie so einen Online-Fragebogen mal durchzuklicken, ich glaube, das ist es nicht, sondern es ist halt irgendwie dieses Skin in the Game haben und dann halt wirklich mal ehrlich zu sich sein und hinhorchen, was macht denn das jetzt eigentlich mit mir, wenn das Depot sich 2%, 3% nach oben hin bewegt und am nächsten Tag dann vielleicht wieder 5% hinten ist.
Wir nehmen auch, und das stelle ich an mir selbst fest, die Verluste stärker wahr als die Gewinne. Und dieser Effekt, dass ich habe auch den Eindruck, wenn ich was kaufe, dann fällt das erstmal. Aber ich habe es noch nie nachgemessen. Also ich habe noch nie gezählt, ob es wirklich immer fällt. Hast du das mal gemacht?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich führe da jetzt auch nicht so in dem Sinne Statistik. Also in meinem Satellitendepot, da können wir ja auch später nochmal drauf eingehen. Also wie reagiere ich sozusagen auf dieses Marktgeschehen oder diese Analyse, die ich vorhin aufgestellt habe. Das kann man natürlich auch komplett anders sehen. Das ist jetzt nur meine Interpretation der Dinge. Aber ich glaube, dass ich jetzt so mit dieser Zusammenfassung nicht so ganz falsch liege. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man daraus? Und ja, man kriegt irgendwie über seine Gefühle könnte man auch, es gibt ja Trader, die führen halt so ein Journal, so eine Art Tagebuch, also auch mit Emotionen und so weiter. Und die führen auch Statistiken. Ich persönlich mache es jetzt nicht, bin aber auch kein Daytrader. Ich bin nicht darauf angewiesen, mit Daytrading oder mit Trading generell meine Miete zu bezahlen und meine Rechnung. Aber es ist schon etwas, was mit Disziplin zumindest im Satellitendepot zu tun hat, sich an sein Setup zu halten was halt ab ist, das können wir ja nachher nochmal besprechen. Aber es ist halt auch sozusagen diese Disziplin im Core-Portfolio mit einzuhalten. Also halt einfach zumindest mal, selbst wenn alles andere in die Grütze geht, seine Sparpläne als erste Bürgerpflicht sozusagen mal durchlaufen zu lassen und da irgendwie nicht dran rumzufuschen.
Stück zurück zur Information, bevor wir zu deiner Strategie kommen. Da gibt es nämlich eine Frage zu. Du hast gerade YouTube als boulevardesken Informationskanal bezeichnet. Ja, ich nehme das auch so wahr und ist ja auch klar, als Absender versucht man natürlich möglichst viel Interesse hervorzurufen bei den Leuten. Aber wie bewertest du grundsätzlich die Social Media Information, also alles, was über andere Kanäle kommt, jetzt wie TikTok oder Instagram?
Also ich glaube, es gibt da draußen Kanäle und ich mag dieses Wort eigentlich nicht so, Finfluencer. Ich sehe mich gar nicht als Finfluencer, weil das ist nicht meine erste Aufgabe, jemanden irgendwie zu beeinflussen. Also was ich ja teile ist, ich mache Education, ich teile ein paar eigene Gedanken, sozusagen meine eigene Vorgehensweise und versuche dadurch irgendwie ein bisschen auch Diskurs zu schaffen. Also es steht jedem ja frei, Dinge anders zu sehen als ich. Und wenn man das dann aber auch gut begründen kann und vielleicht sogar erfolgreicher ist als ich, dann hat das ja zumindest mal auch irgendwie so dieses etwas in die Welt hinaussenden zum Thema Finanzen und Börse etwas gebracht. Ich glaube, es gibt viele tolle Kanäle da draußen, die einen mega Job machen. Aber es gibt, glaube ich, auch Finfluencer, wo das halt verschwimmt. Dieses Content machen und dann aber nicht so richtig transparent machen, wann ist etwas Werbung und Interessenkonflikte nicht offenlegen oder am allerschlimmsten ist, wenn die dann irgendwo im Ausland sitzen, in Dubai eine Maske tragen und die dich dann halt irgendwie in irgendwelche Trades reinquatschen wollen, ohne eine nachweisbare Ausbildung oder etwas zu haben. Also natürlich, aber ich glaube, der Großteil. Und ich glaube, dass die BaFin mit diesem Paper, was ja jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist, so Verhaltensrichtlinien, dass wir halt auch gezeigt haben, dass sie uns als Finanzpublizisten auf dem Schirm haben und das ehrlicherweise auch auf eine gewisse Art und Weise wertschätzen und halt nur diesen ganz extrem negativen Strömungen und Tendenzen entgegenwirken wollen.
Ja, ich finde das auch gut. Aber es ist auch halt bemerkenswert, wie viele Leute immer noch anwerben lassen von dem Masken-Content aus Dubai zum Beispiel. Ja. Aber Grundthese war ja auch, du hast das ja vorhin schon gesagt, die allererste Bürgerpflicht finde ich einen schönen Ausdruck dafür, das Kerninvestment laufen zu lassen. Fazit daraus ist, ich muss die Welt nicht vollumfänglich verstehen, um zu investieren, oder?
Genau. Ich finde, Core Satellite ist überhaupt kein Muss. Nur das Core-Portfolio, nur die Sparpläne, das ist aus meiner Sicht jetzt wirklich ein Plus, insbesondere im Kontext des Altersvorsorgedepots, was hier ab 2027 dann kommen wird, also quasi mit einer staatlichen Förderung. Übrigens, liebe Leute, wenn ihr es noch nicht wisst, ihr könnt, falls ihr da so einen alten, modrigen Riester-Vertrag noch irgendwo liegen habt, dann könnt ihr den auch darüber transferieren in dieses neue Altersvorsorgedepot. Also das ist definitiv Pflicht. Man braucht auch überhaupt kein Grundinteresse an Börse oder Wirtschaft oder Finanzen generell haben, weil heutzutage ist es wirklich einfach, du suchst den Broker, du machst dort ein Konto auf oder ein Depot auf, du richtest einen Sparplan ein oder ich würde immer im Core-Portfolio für 3 Sparpläne plädieren, können wir auch gleich noch drüber sprechen, dann hast du eigentlich im Wesentlichen die Pflichtaufgabe erfüllt und du wirst dir selber danken, also dein zukünftiges Ich wird dir mit Sicherheit danken. Irgendwann wirst du auf deine Entscheidung zurückschauen und sagen, ach, weißt du, habe ich mich mal 10 Minuten mit dieser drögen Materie beschäftigt und das war jetzt, glaube ich, nicht so schlecht. Wenn einem dann da irgendwie 100, 150, 200.000 Euro entgegenwinken, dann ist das, glaube ich, schon okay.
Ja, bleiben wir mal bei deinem Core-Portfolio. Was hast du denn da drin liegen? Was für Instrumente?
Also bei mir ist mein Core-Portfolio natürlich mittlerweile recht breit. Also ich habe dort ETFs, ich habe dort Aktien, ich würde auch eine Prise Gold und Bitcoin dem Core-Portfolio zurechnen, bei mir zumindest. Und fangen wir mal mit den ETFs an. Also ich habe insgesamt 3 ETF-Sparpläne. Und das hängt damit zusammen, Edda, dass ich eben den MSCI World und ehrlicherweise auch den Acqui eben als mittlerweile doch recht kopflastig empfinde. Also einerseits die Top-10-Positionen in dem MSCI World, die nehmen mittlerweile 25% ein. Also das heißt, der Kopf vom MSCI World ist relativ groß. Und dann hast du ungefähr 70% der Unternehmen, die aus den USA stammen. Jetzt ist nichts gegen die USA. Dort stammen die besten Unternehmen der Welt her, der größte und weit entwickelste Kapitalmarkt der Welt. Alles fein. Aber ich glaube, für die Altersvorsorge möchtest du halt irgendwann, wenn da jetzt auch ein Batzen Geld drin ist, möchtest du halt vielleicht nicht so hin und her geworfen werden in der Wertentwicklung und dann halt relativ stark abhängig von einer Broadcom oder einer Tesla oder anderen Unternehmen dort drin sein. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, selbst flexibel auf Entwicklungen in der Welt zu reagieren durch die Anpassung deiner Sparrate. Weil wenn du 100 Euro Sparrate hast und du hast 100 Euro in den MSCI World gepackt, dann bist du halt auf das Regelwerk dieses Index angewiesen. Klar, der reinigt sich selbst, aber nur nach Marktkapitalisierung. Aber anders, ein bisschen anders gewichten willst und tatsächlich ein bisschen breiter die Welt drin haben willst, weil du denkst, dass Emerging Markets in Zukunft ein bisschen größeres Gewicht haben oder dass Europa vielleicht doch nicht so schlechte Unternehmen hier hat und insbesondere also auch ein paar defensive Branchen, in denen es sich lohnt, auch unterwegs zu sein, dann würde ich es machen mit einem World, mit einem Emerging Markets ETF und mit einem Europa ETF. In dem Fall, bei mir ist es der Stoxx Europe 600. Alles keine Anlageberatung, bitte. Also immer nur als Rechercheinspiration sozusagen verstehen. So würde ich es machen. Und wie man dann halt seine Sparrate gewichtet, das ist, steht einem dann ja frei. Und wenn man dann 40, 40, 20 oder so macht, dann kann man ja auch in 5 Jahren sagen, ja, Mai, aber jetzt ist es auf einmal 50, 40, 10 oder so. Ja, also dass man da halt auch einfach ein bisschen, je nachdem, wie sich das also auch im Portfolio entwickelt hat, quasi sein Portfolio ein bisschen flexibler über die Sparraten steuert.
Hast du für dich eine Obergrenze bei den Einzelwerten? Weil da kann ja sowas wie Nvidia, kann ja schnell trotz diverser ETF, die man zusammenbaut, ja, eine hohe Position bekommen.
Nee, ich habe keine Schwelle für die Einzelwerte. Also bei mir ist relativ groß aktuell die ASML und relativ groß im Core-Portfolio auch die Alphabet. Bei der Alphabet ist meines Erachtens mittlerweile so eine Position, die ich höchstwahrscheinlich nicht anfassen würde, also wo ich nichts rausnehmen würde, weil ich aus diversen Gründen Alphabet für sehr stark, eigentlich so gut wie allen wichtigen Bereichen finde und dort jede sehr prägnante Kursschwäche eher zum Aufstocken nutzen würde. Bei der ASML hingegen ist es ein bisschen anderer Fall. Ich glaube, das ist etwas, selbst wenn man die Aktie im Core-Portfolio drin hat, dass man die ASML ein bisschen aktiver managt. Also dort durchaus in diesen Übertreibungsphasen, die immer noch stattfinden werden im Chip-Bereich, dieser Schweinezyklus im Chip-Bereich, der ist nicht weg. Ganz im Gegenteil, der wird wahrscheinlich nur ein bisschen extremer ausfallen. Und das werden alle Leute, also mark my words, das wird jeder im nächsten, also im allerersten KI-Winter dann auch sehen. Und Edda, der wird kommen, meiner Meinung nach. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, bei einer ASML auch frühzeitig mal ein bisschen was rauszunehmen und vielleicht dann irgendwie versuchen, wieder den Einstieg auch meinetwegen wieder über einen temporären Sparplan oder so zu finden. Die ASML ist so ein Zwitter zwischen Core-Portfolio, Buy and Hold and Check und Satellitendepot, wo man eben auch mal aktiver eine Position managt, indem man mal was reingibt, was rausnimmt.
Also Einzelaktien sind dann deine Satelliten, das ist klar, da bist du dann aktiver. Noch eine kurze Frage zum Kern. Der dritte, also MSCI World, der dann europäische Aktien, zum Beispiel den Stoxx Europe 600.
Der MSCI World, ich habe den bei mir über den SRI, hat aber damit zu tun, weil ich schon eine relativ große Position Nasdaq 100 habe und deswegen alles doppelt und dreifach drin haben wollte. Deswegen habe ich mich für den SRI entschieden, auch gar nicht wegen dieser Nachhaltigkeitskomponente, also nicht im Hauptpunkt zumindest, sondern halt um Doppelungen zu vermeiden. Dann den MSCI Emerging Markets und den Stoxx Europe 600.
Ja, da gibt es eine Frage zu, die passt direkt, deswegen nehme ich sie jetzt mal hier. Was hältst du von dem State Streak bei der MSCI Aquimi? Also den gibt es inzwischen ja auch noch von jemand anders. Also das ist ja im Index 9000 Aktien, du weißt, welchen ich meine.
Gut, also das kann man auf jeden Fall so machen. Also das spricht überhaupt nichts dagegen. Also nur weil ich sage, so ein FTSE All World oder auch meinetwegen dieser Angesprochene, der hat ja dann noch die ganz kleinen Unternehmen drin. Nur weil ich sage, ich mache es für mich anders, heißt das nicht, dass das keine dauerhaft gute Lösung ist. Ja, also ganz im Gegenteil. Wenn man es super simpel haben möchte, dann mach es doch einfach genau so. Und den IMI-Faktor, ich finde es smart, dass State Street das so aufgelegt hat, weil sie damit in einem hart umkämpften Segment unter diesen Welt-ETFs nochmal einen eigenen USP geschaffen haben und tatsächlich dann die komplette Welt irgendwie mit drin haben. Allerdings ist halt die Frage, die du dir stellen musst, also IMI, wenn das so klein ist in diesem Index, hat das tatsächlich noch die Auswirkungen auf die Performance oder erhöht das einfach nur auch den Verwaltungsaufwand? Aber ich weiß, dass State Street da relativ umsichtig ist und auch in der Kostenstruktur das gut handelt und insofern alles fein damit.
Ja, der kostet 0,17% und sie haben ja auch nur 3000 oder so Aktien im ETF selbst. Der ist sehr optimiert. Sowas kann man ja gar nicht voll replizieren. Wie soll man das machen?
Genau.
Also ich finde auch, das ist so der, da kann man nichts falsch machen, ETF, über den man besser wird, bevor man überhaupt nichts macht.
Absolut, absolut. Genau.
Und dann auch gerne als Sparplan. Nur eine Frage zum Kerndepot. Da gibt es auch eine Frage von einem Teilnehmer dazu. Gold, hast du da eine Obergrenze? Wenn du sagst, eine Prise Gold, was bedeutet das?
Also ich habe aktuell in meinem Gesamtportfolio 6,8%.
Ist nicht wenig.
Es ist nicht wenig, aber es ist noch nicht viel genug, finde ich. Also mein Zielwert ist 10% irgendwann zu haben. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen aufgestockt. Und ich muss dazu aber auch sagen, dass ich relativ spät auf Gold als Investment, als Assetklasse ehrlicherweise erkannt habe, weil ich immer gesagt, also bringt weder so richtig Performance, zahlt mir keine Dividenden, zahlt mir keine Zinsen. Was soll das denn eigentlich? Mittlerweile kann ich das viel besser nachvollziehen, weil letztendlich du eine Assetklasse ja dann mit beimischst, die also eine gewisse Unkorreliertheit auch zumindest mal, also in Teilen des Aktienmarktes hat und aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Funktion innerhalb der nächsten Jahre im Portfolio erfüllt, weil je größer die Unsicherheit ist auf der geopolitischen Bühne und auch in puncto Technologie und Schärfe des Konflikts zwischen den USA und China. Und du musst halt auch in Betracht ziehen, dass ja dieser BRICS Plus Block Interesse daran hat, eben nicht mehr abhängig vom Dollar zu sein, weil ja das SWIFT-System ja auch teilweise schon als Waffe der Amerikaner eingesetzt worden ist. Und deswegen, bevor die irgendwie eine eigene Währung launchen, und ich glaube, bis dahin wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen, ist Gold halt das ultimative Vehikel, um halt Reserven zu schaffen. Und das sieht man ja auch daran, dass die chinesische Notenbank jetzt schon, ich glaube, 21 Quartale in Folge ihren Goldbestand erhöht hat. Und insofern ist Gold in einer Welt, die immer volatiler und unsicherer wird, definitiv ein Asset, was ich gerne im Portfolio habe und auch gerne zumindest mal temporär hochgewichtet, weil es halt einfach den ultimativen Track Record hat und genau, also auch gewissen Schutz dann bietet vor diesen latenten Unsicherheiten.
Das ist also was, was du heute dann anders machst als früher? Gibt es noch Dinge, ja, die du angepasst hast in deinem Anlageverhalten?
Ja, ich habe tatsächlich mal mit auch komplett anderen ETF-Sparplänen angefangen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber das ist 2014 oder 15 gewesen. Da habe ich halt den DAX und den MDAX und ein bisschen später den Nasdaq 100 und so weiter. Also damit habe ich angefangen zu sparen, weil mir eben dieses Konzept, Gerd Kommer war mir schon ein Begriff, aber ich hatte das noch nicht so verinnerlicht, dieses Weltkonzept. Und ehrlicherweise war da Gerd Kommer natürlich die Lektüre ein absoluter Gamechanger, sodass ich das dann für mich dann also auch verinnerlicht habe, das sozusagen so umzusetzen. Und später ist dann dieser Trigger gekommen, hey, ich möchte es aber eigentlich relativ flexibel auch bestimmen. Also das heißt, ich nehme nicht nur einen großen Welt-ETF, sondern ich baue das so zusammen, dass ich halt meinetwegen drei habe, was für mich immer noch absolut gut zu managen ist, überschaubar ist und so weiter und kann dann einfach flexibel meine Sparrate steuern. Also das ist so ein Prozess. Da merkt man auch, investieren ist nicht binär. Das ist nicht, ich bin nicht fertig und ich bin fertig, sondern das ist immer ein Prozess. Du entwickelst dich weiter, genauso wie die Welt sich weiterentwickelt und auch der Kapitalmarkt.
Das sehe ich genauso. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis. Ich vergleiche das mal gerne mit einer Reise. So eine Geldreise, ja, die so das Leben lang geht und man sich auch in seiner Risikowahrnehmung komplett verändern kann. Und dass nicht der perfekte Plan am Anfang stehen muss, dass man anfängt, sondern dass es besser ist, schon mal anzufangen und das auszuprobieren. Genau. Mit Dingen, genau, die man im Griff haben kann, also mit Teilen stimmen. Und da passt auch eine ganz gute Frage zu. Von welchen Assetklassen würdest du abraten?
Also Assetklasse, ich persönlich, aber das ist jetzt auch wieder, wenn man jetzt in einer anderen Lebensphase ist, können natürlich Anleihen sinnvoll sein. Ich wäre jetzt 65 oder 67, dann würde ich mich wahrscheinlich komplett anders gegenüber diesem Block äußern. Jetzt bin ich aktuell 44 und mittendrin im Vermögensaufbau, schon viel geschafft in dieser Hinsicht, aber ich bin mit Sicherheit noch nicht fertig. Und deswegen sind für mich jetzt erstmal noch, also in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt höchstwahrscheinlich noch um die 20 Jahre Zeit habe und wahrscheinlich auch mein Leben lang einfach ein Anleger sein werde, dass ich Anleihen aktuell nicht bei mir drin habe und dieser Assetklasse in der Tendenz auch jetzt aktuell zumindest nicht so viel abgewinnen kann. Und deswegen ist das für mich jetzt aktuell ein Fragezeichen, also jetzt wirklich nur ganz rein subjektiv, das ist keine objektive Darstellung oder Kritik an dieser Assetklasse, außer ich bemühe jetzt wieder Gerd Kommer, der natürlich schon festgestellt hat, inflationsbereinigt und nach Kosten für den Vermögensaufbau ist es definitiv nichts. Es ist, wenn dann, nur etwas zum Stabilisieren. Und ehrlicherweise gibt es da ja auch ganz anständige Tagesgeldangebote, also wo man es auch viel leichter, viel liquider und ohne Schwankungen letztendlich haben kann. Oder meinetwegen auch über Geldmarktpapiere. Also insofern bei Anleihen aus meiner Sicht würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Ich glaube, das ist ein Spielfeld für auch Profis eher.
Ja, würde ich ganz gerne ergänzen, dass aber ich bin 15 Jahre älter als du und auch ich habe noch erwartungsweise realistisch 40 Jahre Anlagehorizont, auch daher komme. Und da kann man immer noch warten, bis man das in Anleihen tut, was man die nächsten 10 Jahre braucht. Und das kann auch noch ganz schön weit hin sein. Bis dahin bitte schön arbeiten, liebes Geld. Also kommen wir mal weg von dem Fern. Muss nur noch mal ein paar Minuten für deine Satelliten. Was machst du denn da so außer ASML?
Aktuell habe ich, wie gesagt, das ist keine Anlageberatung und ich bin ja auch schon investiert. Ich rede jetzt nur mal beispielhaft darüber, was da jetzt gerade drin ist. Also ich habe kürzlich eine Position Broadcom und eine Position SK Hynix in der Chip-Korrektur jetzt aufgebaut. Da habe ich aber ein ganz klares Setup. Also Setup heißt, ich habe eine Begrenzung nach unten, also ich habe einen Stoppkurs. Bei der Broadcom weiß ich, wenn ein bestimmtes Kursniveau unterschritten wird, dann bin ich da raus. Und ich habe einen Zielkurs, also das heißt, ich weiß ungefähr, bis welche Strecke ich nach oben hin sozusagen da mitfahren möchte, sofern es denn so kommt, wie ich das erwarte. Und das gilt eben auch für die SK Hynix. Bei der SK Hynix ist es ein bisschen anderer Fall. Die ist so volatil, die Aktie, da kommst du normalerweise ja nicht rein. Also wenn du da einen Stop 15% tiefer setzt, dann kann es halt auch einfach sein, dass da zwei schlechte Tage reichen und du bist raus. Mhm. Aber jetzt so, dass ich bei einer SK Hynix eben schon gerne bis Ende des Jahres zumindest mal perspektivisch drin sein möchte, weil ich denke, dass noch ein zweiter Teil dieser Chip-Rally ansteht, vielleicht nicht ganz die alten Höhen rausnimmt, aber dass diese Niveaus, die jetzt zuletzt geherrscht haben, dass sie jetzt in der Tendenz nicht so übel sind. Und da habe ich mir halt ein relativ weites Renditeniveau, also 20% Puffer nach unten hingelegt und habe dann gesagt, also wenn das Niveau erreicht ist, dann würde ich eine zweite Tranche mit reingeben, aber das war's dann auch. Also wenn dann ein bestimmtes Renditeniveau nach unten hin wieder unterschritten wird, dann würde ich diese Position auch auflösen, weil am Ende geht ja um reales Geld. Es geht ja jetzt nicht darum, wenn ich jetzt zocken wollen würde, dann kann ich auch eine Sportwette machen. Und in dem Fall möchte ich aber ja aktiv mein Geld vermehren. Und aktiv heißt in dem Fall Satellitendepot, Zielkurs, Stoppkurs, Positionsgröße und Depotrisiko im Vorfeld schon ausrechnen. Dann halt wirklich auch die Disziplin haben, nicht zu sagen, ah ja, nee, aber ach, weißt du, das ist ja eigentlich doch so ein tolles Unternehmen und da muss man schon irgendwie drin sein. Also nee, wenn es schief geht, dann wirklich die Disziplin haben und rausgehen. Und wenn es gut geht, dann halt wirklich Teilgewinne realisieren, Stopp auf Einstand oder meinetwegen auch 10-15% tiefer und dann halt einfach gucken, wohin die Reise noch geht. Also das Erste, was man machen muss im Satellitendepot, ist das Risiko begrenzen. So, Risikomanagement, das ist erstmal das Allerwichtigste.
Und wenn dann deine Marken nicht zutreffen, das ist dann auch für dich die Phase, in der du nichts tust? Oder gibt es noch andere Signale?
Ach so, ja, also tun, ja. Ich bleibe jetzt auch nicht bis Anotuk da drin. Also das sind übrigens echt aus diese Seitwärtsbewegungen, diese Waschmaschinen, wo einfach nur in einem bestimmten Korridor so hin und her konsolidiert wird. Da bleibe ich jetzt auch nicht bis Ultimo drin, weil das bindet ja Kapital. Und man muss diese Position dann wirklich laufend, und deswegen gucke ich ja auch oftmals jeden Tag ins Portfolio. Das ist ja nicht, um den ETF-Sparplan zu kontrollieren, sondern das sind dann eher die Satellitendepot-Positionen. Und da möchte ich dann also auch diesen Ausbruch nach oben hin also haben. Und falls der dann lange nicht kommt, dann gehe ich auch mal aus einer Position raus. Also das ist mir auch schon mal passiert. Aber in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass entweder nach oben oder nach unten hin was passiert.
Gib uns noch mal kurz drei Sachen mit auf den Weg, bevor wir uns jetzt den Fragen zuwenden. Alle werden wir leider nicht schaffen, aber einen ganzen Teil können wir ja noch beantworten. Also du kannst die beantworten. Aber gib uns dann vorher bitte noch mal mit, was sollten wir als Anlegerinnen, als Anleger unbedingt tun, bevor wir anfangen zu investieren? Das ist so eine Hausaufgabe, die man erledigen muss.
Ich denke, es ist Sparrate definieren. Es ist einen guten Broker aussuchen. Ehrlicherweise mittlerweile, also zumindest mal für die ETF-Sparpläne, fast egal, wo du da hingehst, weil die alle kostengünstig sind und ein Riesenangebot haben, in der Regel zumindest. Und es ist dann halt wirklich einfach nur das Aufsetzen und Loslegen und nicht lange rumtheoretisieren. Du kannst ja dann noch, ach, ich fange doch vielleicht mal in einem halben Jahr an, weil also dieses halbe Jahr ist vielleicht etwas, was dir dann hinten raus 5.000 Euro weniger ins Depot reinspült oder so. Also da halt wirklich anfangen, Hausaufgaben machen und dann halt während dieses Prozesses halt auch wirklich aber auch mal innehalten, reflektieren. Wie fühlt sich das an? Was für ein Anleger bin ich eigentlich wirklich? Das Schlimmste ist, wenn ich denke, ich bin halt wirklich so dieser total risky und hau drauf Typ, aber in Wirklichkeit bist du eigentlich irgendwie ein sicherheitsorientierter. Dann sollte sich das aber auch, also da musst du halt diese Ehrlichkeit zu dir selber entwickeln und dann auch diese entsprechenden Anpassungen und Justierungen im Portfolio vornehmen.
Und gibt es außer Aufschieberitis und selbst was anzulügen, gibt es noch was man nicht machen sollte?
Ganz am Anfang ist es wahrscheinlich dann den Fokus viel zu sehr auf dieses Satellitendepot legen. Ja, also ich glaube, Satellitendepot ist etwas, was eher für den fortgeschrittenen Anleger dann sinnvoll ist. Also diejenigen, die dann halt eine gewisse Zeit schon dabei sind, die sich selbst auch da ein bisschen kennengelernt haben, die mittlerweile vielleicht auch das Kapital haben und auch den Spaß an der Sache, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn du überhaupt keinen Spaß am Thema Börse hast und da auch überhaupt kein Interesse daran, Kurse irgendwie täglich zu checken und Unternehmensnachrichten zu lesen und Tools und so weiter, dich da aufzuschlauen, dann lass es doch lieber, weil das ist wirklich nur die Kür und die Pflicht ist definitiv das Core-Portfolio, der ETF-Sparplan, die Aktiensparpläne, die Prise Gold, die man da noch mit reinkauft, vielleicht auch den Bitcoin, den man sich da mit reinlegt und das war's dann auch.
Zum Satellit gibt's eine Frage von Konrad. Und zwar, wenn Einzelaktien gut gelaufen sind, lässt du die dann eher weiterlaufen oder nimmst du auch mal Gewinne mit? Oder hältst du dich wirklich an deine Marken und sagst jetzt raus, das habe ich mir vorher nur vorgenommen?
Also in der Regel halte ich mich wirklich an meine Marken. Ich verkaufe ja nicht, also wenn die erste Zielmarke erreicht ist, dann verkaufe ich ja in der Regel nicht alles, sondern du kannst ja einen Teilverkauf schon mal realisieren und den Stop einfach so nachziehen, dass deine Gesamtposition einfach auch nicht mehr ins Minus laufen kann. Also auch da, das ist halt einfach eine total simple Rechenaufgabe letztendlich. Aber ansonsten bin ich ein Freund davon, auch mal Gewinne laufen zu lassen. Also du kannst ja auch Fristigkeiten oder dir verschiedene Zeitebenen in deinem Satellitendepot schaffen. Mache ich zum Beispiel auch. Also ich hatte jetzt im letzten Jahr einfach mal ein Jahr lang, ein ETF auf Goldminen mit drin, habe den dann mit 70% Gewinn liquidiert. Da wusste ich, okay, das wird so ein Ding, da bin ich bestimmt 12, 24 Monate irgendwie drin. Und bei gewissen Aktien, wie zum Beispiel jetzt der SK Hynix oder besser ist eigentlich das Beispiel Broadcom, da weiß ich, da bin ich höchstwahrscheinlich nur für wenige Wochen engagiert. Und je nachdem, wie du das am Anfang auch geplant hast für dich, also in puncto Zeitlichkeit, macht das eine oder das andere dann mehr Sinn. Also du siehst, es gibt kein Patentrezept für jeden einzelnen Fall, sondern halt für deinen individuellen Plan. So lässt sich das, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, gibt dir auch völlig recht. Ich bin hier gerade kaum. Hast du schon mal was mit Optionen gemacht? Hast du schon mal die jetzt momentan sehr populär werdenden Spielhaltergeschäfte ausprobiert?
Nee, ich habe keine Affinität dazu. Und da ist mir halt das Lieferrisiko einfach zu groß. Also das heißt, du kannst ja dann immer wirklich schöne 8-10% oder whatever einfach verdienen. Aber in einem Markt, der sehr viel Volatilität hat und wo es halt auch immer mehr Washouts gibt, kurzfristig nach oben, aber auch nach unten hin, da macht es für mich zumindest keinen Sinn, Stillhaltergeschäfte zu tätigen, weil mir da halt einfach dieses Risiko, okay, dreimal geht's gut und dann habe ich da 30% mitverdient, aber wenn es einmal schlecht geht, dann muss ich da halt einen Haufen Geld irgendwie liefern oder einen Haufen Aktien und da habe ich in der Regel keine große Lust.
Ja, nachvollziehbar.
Turbos, Hebelzertifikate, das nutze ich durchaus auch. Aber das Produkte, da sollte man wirklich erst dann, wenn man wirklich sehr erfahren ist und auch wirklich mit allen Belangen der Börse, also quasi mit allen Wassern gewaschen ist, sollte man mit solchen Produkten überhaupt arbeiten.
Ja, ich habe bei Alles auf Aktien am Wochenende gehört, in dem auf Samstags-Podcast, die nennen das Venture-Depot. Das kannst du ja noch ein drittes Depot-Stufe aufmachen, dass du sagst, ich habe meinen Kern. Und jetzt hier auch eine Antwort auf einen Kommentar von Lars hier. Der Kern ist das Investment, die Satelliten ist das, wo man so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Spaß reinbringt. Und wenn man dann Lust hat, ein paar hochriskante Sachen zu machen, das kann man dann ja nochmal in so ein drittes Depot schieben. Oder was meinst du, Timo?
Absolut. Also ich bilde das dann bei mir auch im Satellitendepot ab. Aber du hast vollkommen recht. Also gedanklich kann man sich genau diese drei Baustellen aufmachen. Und um nochmal so ein Gefühl auch für die Gewichtung vorzugeben, Pareto-Prinzip, 80% Core. Und maximal 20% Satelliten. Bei mir sind es jetzt circa 70-30. Aber ehrlicherweise, das ist ja mehr oder weniger auch mein Hauptberuf. Also ich beschäftige mich jeden Tag mit Börse, mit nichts anderem oder mit wenig anderem. Und insofern habe ich das bei mir so ein bisschen, mir noch mal 10% mehr ins Satellitenportfolio reingegeben.
Ja, das ist auch eigentlich so diese Entwicklung, die man ja nimmt. Wie viel will ich bei den Satelliten liegen haben? Das ist ja auch ein Teil dieser Investmentreise, würde ich das nennen.
Absolut.
Danke dir.
Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch Edda an dich für die sehr sympathische und professionelle Gesprächsführung. Und ich wünsche euch allen eine schöne Handelswoche und noch weiterhin einen schönen Tag.
Alles Gute.